Grüßen zur heutigen Vorlesung. Toll, dass so viele gekommen sind bei diesem schmuddeligen Wetter. Thema ist heute Schilddrüsendiagnostik. Ein ziemlich wichtiges Thema, meiner Ansicht, einfach weil so viele davon betroffen sind. Und Sie werden bestimmt jemanden kennen, der auch was mit der Schilddrüse hat. Und deswegen ist es immer interessant, so Themen zu haben, die dann auch wirklich Relevanz haben. Wenn wir uns so ein bisschen die Schilddrüse angucken, ist unser größtes endokrine Organ und am stärksten durchblutet. Nach der Niere befindet sich unterhalb des Schildknorpels. Davon hat eben die Schilddrüse den Namen bekommen und hat einen linken, rechten Lappen und diesen Isthmus, diesen Mittellappen. Wenn man sich die Schilddrüse so ein bisschen histologisch anguckt, dann sieht man einmal die T-Zellen, Calcitonin. Wo man sich auch immer überlegt, Calcitonin, wo wird das noch gebildet? Ja, also in der Schilddrüse. Und dann gibt es eben halt entsprechend die Follikel, die durch die Thyreozyten gebildet werden, und in diesem Follikel liegen dann entsprechend die Speicherformen, das sogenannte Kolloid, wo vor allem Thyroglobulin vorliegt mit entsprechend jodierten Formen. Man sieht auch eben halt ganz, ganz viele Blutgefäße. Wenn man sich dann anguckt, wie werden die Schilddrüsenhormone gebildet, dann weiß man, dass das Jod oder beziehungsweise Jodid aus der Nahrung, wo wir halt sehr, sehr wenig eigentlich zu uns nehmen, werden durch einen aktiven Transport eben in diese Thyreozyten aufgenommen. Dann wird das Jodid wird oxidiert, entsprechend an Thyroglobulin gebunden. Da gibt es ein Enzym, die Thyreoidea peroxidase, auch mal ein schwieriges Wort, Thyreoidea peroxidase, die sozusagen das Jod an das Thyroglobulin koppelt. Dann gibt es eine Exozytose in das eben genannte Kolloid, und entsprechend dann nach Hormonstimulus gibt es wieder Endozytose in die Thyrozyten und dann die Abgabe der freien Hormone oder der Hormone FT3 und FT4. TG, eben halt das Thyroglobulin, woraus eben halt die entsprechende Schilddrüse vornehmlich besteht. Und was wir auch noch gleich nochmal hören werden, als Tumormarker. So, wenn man Chemie sich ein bisschen da interessiert, dann sieht man halt, dass die Schilddrüsenhormone sich von den Aminosäuren ableiten. Sieht man so COH-Gruppe, NH2-Gruppe, ist auch noch nicht so lange her, Biochemie. Da sieht man dann, dass eben entsprechend dieser Benzolring jodiert wird. Entweder wird er eben halt viermal jodiert oder dreimal jodiert, dann hat man eben das berühmte T3 und T4. Und es gibt noch eine Form, das reverse T3, was sozusagen so eine Art Sparmechanismus ist, was nicht aktiv ist. Am aktivsten ist eben halt dieses T3. T4 ist sozusagen das Vorläuferhormon, wie wir das eben halt bei vielen anderen Hormonen, Proinsulin oder Procalcitonin oder auch bei anderen Hormonen kennen. So, wenn man sich dann sozusagen anschaut, wie das so freigesetzt wird, dann wird vor allem der Weg über das T4, damit der Körper das sozusagen selber ein bisschen justieren kann, über Deiodinase zu T3 entsprechend umgewandelt, oder eben halt, wenn der Patient schwer krank ist, also wenn Sie einen Patienten haben, der auf der Intensivstation liegt, Endstadium, Karzinom-Endstadium oder ähnliche Dinge, dann sehen Sie eben halt auch ganz, ganz vieles RT3. Warum? Weil eben der Körper keine katabolen Prozesse mehr braucht. Sie wissen, hohe Hormonkonzentration, dann ist der Patient nervös, wird viel, viel Energie entsprechend abgebaut, und das braucht der Körper nicht, und deswegen versucht er eben halt vieles in RT3 umzuwandeln. Wenn man sich die Dinge anschaut, was messen wir eigentlich im Labor? Wir messen vor allem die freien Formen FT4 und FT3. Und man sieht hier zum Beispiel auch dran, dass diese freien Formen in sehr, sehr niedriger Konzentration vorkommen. Also FT3 0,2% und FT4 sogar 0,02%. Also es ist analytisch schon ganz, ganz schön schwierig, das vernünftig zu analysieren. In vielen Bereichen macht man ja mal nur Gesamthormone, weil man einfach diese freien Formen gar nicht so richtig messen kann. Obwohl natürlich nur freie Formen, das bei Medikamenten oder bei anderen Dingen im Körper auch, nur eigentlich die aktiven Formen sind, weil die eben an den Rezeptor binden. Deswegen versucht man da analytisch eben halt so viel Aufwand zu betreiben, damit man nur die freien Formen misst und nicht gesamt Hormon, was vor allem eben auch abhängig ist von den vielen Transportproteinen, wie viel wir zum Beispiel vom TBG haben oder vom Albumin, was sich ja stark ändern kann, auch gerade bei Intensivpatienten. So, wofür sind diese ganzen Hormone zuständig? Also FT3, FT4, die gehen sozusagen durch die Zellmembran, lagern die sich an bestimmte Proteine an und diese Proteine können sich dann an die DNA setzen und bestimmte Proteine exprimieren lassen, also sind sozusagen Transkriptionsverstärker oder Expressionsverstärker. Und sie sind eben halt für eine Vielzahl von Dingen im Körper verantwortlich. Fetale Entwicklung. Also es ist auch in der Biologie so, Sie finden kein, wenn Sie einen Frosch haben, der entsprechend hypothyreot ist, keine Schilddrüsenhormone produziert, wird aus einer Kaulquappe kein Frosch. Oder ein Hirsch bekommt kein Geweih, wenn er eben hypothyreot ist. Also in dieser ganzen, die fetale Entwicklung, Skelettentwicklung, das ist also universell in der Biologie so, dass dort entsprechend Schilddrüsenhormone genutzt werden. Grundumsatzsteigerung, auch da ist es natürlich wichtig, also um halt zum Beispiel warm zu bleiben, auch im Winterschlaf, solche Dinge, auch da zum Beispiel nicht einzufrieren, auch da kommen Schilddrüsenhormone, spielen eine Rolle oder Sie werden sehen, eben halt Patienten mit Überfunktion schwitzen halt schnell, nehmen viel ab, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Kardiovaskulär, also immer, wenn Sie an irgendwelche Herzrhythmusstörungen denken, denken Sie auch daran, doch mal die Schilddrüse anzugucken. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, wie ich da auch mal einen Patienten hatte, der sollte gerade einen Herzschrittmacher bekommen. Ich sah schon, der hatte so einen Tremor in den Händen, haben wir Schilddrüsenhormone gemessen, haben dem Thyrostatiker gegeben und dann brauchte der keinen Herzschrittmacher mehr, weil eben halt der Kardiologe nicht dran gedacht hatte. Also immer dran denken, bei Herzrhythmusstörungen auch Schilddrüse abklären. Gastrointestinal, also wenn Sie irgendwelche Durchfälle haben oder Verstopfungen, ist etwas, was ganz, ganz häufig in der Bevölkerung ist, wo aber kaum jemand richtig darüber spricht, wenn er irgendwie Durchfall hat oder irgendwie Verstopfung hat. Besonders Frauen sind da immer halt auch sehr stark betroffen. Es ist eher so, im Krankenhaus ist es ein bisschen anders, weil die Leute immer total erleichtert sind, wenn sie endlich mal auf die Toilette können nach einer OP. Da erzählen ihnen die genau die Konsistenz des Stuhls, obwohl sie es gar nicht so genau wissen wollen und noch gar nicht gefrühstückt haben. Also da wird das sehr, sehr genau ihnen erklärt. Neuromuskulär spricht eben halt, wenn sie irgendwie Tremor haben, zum Beispiel solche Dinge, oder eben halt auch morgens nicht richtig aus dem Bett kommen, einfach die Muskelspannung nicht gut ist, denken Sie daran, auch mal an die Schilddrüse zu denken. Und Lipidstoffwechselerkrankungen, also erhöhtes Triglyceride, erhöhtes Cholesterin, auch da entsprechend mal Schilddrüse abklären. Sie sehen, diese Schilddrüsenhormone sind für viele, viele, viele Dinge zuständig. Also das Haut und Haare, zum Beispiel hier sind Haarausfall, also die Hormonsprechstunde für Haare, hier gibt es ja auch in der Hautklinik, wo viele Frauen, auch Männer, hinlaufen, weil sie eben zu wenig Haare haben, zu splittige, zu dünne, wie auch immer. Und das ist für viele ist das ein Problem. Und da finden wir auch sehr, sehr häufig Unterfunktion der Schilddrüse. Oder auch andere Dinge, ich will das jetzt im Einzelnen nicht durchgehen, das werden Sie in der Klinik auch noch oft genug hören. Diesen Kreislauf für die Schilddrüsenhormone müssen Sie natürlich irgendwie können. Das ist fürs Cortisol, für verschiedene andere Hormone, Wachstumshormone, alle nicht anders. Dass entsprechend TRH eben halt ein Releasing-Hormon, die Hypophyse stimuliert zur Produktion von TSH. Und das TSH führt eben dazu, dass in der Schilddrüse Schilddrüsenhormone freigesetzt werden und es eben eine negative Rückkopplung gibt. Wenn man dieses Schemata nicht kennt, kann man halt auch die ganzen Laborwerte nicht vernünftig interpretieren. So, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen TRH-Test machen, also TRH geben, um die Hypophyse zu stimulieren, dann erwarten wir, dass eben entsprechend die Hypothyreose TSH ausschüttet. Also Vorgabe, Nachgabe müssten Sie eigentlich so einen richtig schönen Anstieg haben. Das wäre eben zum Beispiel bei der Euthyreose, bei der guten Schilddrüsenfunktion wäre das der Fall. Wenn Sie eben halt entsprechend keinen Anstieg haben, dann spricht das eben für eine sekundäre Hypothyreose oder Hypophysenvorderlappeninsuffizienz. Für diese Indikation, Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, macht man zum Beispiel so einen TRH-Test. Der ist ähnlich wie eben bei der Hyperthyreose, nur bei der Hyperthyreose haben sie eben halt eine ganz, also die, der Ausfall dieses Testes, auch basal niedriges TSH, nach Anstieg auch kein Anstieg, weil es eben halt diese negative Rückkopplung gibt. Also es ist ähnlich, nur das klinische Bild einer Hyperthyreose ist ganz anders als einer sekundären Hypothyreose. So, es gibt ungefähr so 50 verschiedene Schilddrüsenerkrankungen, die will ich jetzt auch alle nicht hier durchnudeln. Was das Wichtigste ist, eben halt das Jodmangelstroma. Das ist eben halt über 90% der Schilddrüsenerkrankungen sind Jodmangelstrom. Und das sieht man auch, wenn man in unsere Bildzeitung hier vom Klinikum reinschaut. Das ist auch ein etwas schon ältere, 2002. Da hat man eben 500 Mitarbeiter, gesunde Mitarbeiter untersucht auf Schilddrüsenerkrankungen. Und man sieht, dass jeder sechste Teilnehmer eine vergrößerte Schilddrüse hatte. Bei jedem dritten ungefähr wurden Knoten entdeckt. Und wenn Sie sich angucken, ungefähr bei jedem zehnten haben Sie eine vergrößerte Schilddrüse und Knoten. Also wie häufig sozusagen Schilddrüsenerkrankungen sind in einem völlig normalen Kollektiv hier in Münster. Und da, auch wenn Sie das Deutsche Ärzteblatt sich angucken, das haben Sie auch vielleicht auch schon mal gehört, diese Zeitschrift, da sie, 2010 hat die zum Beispiel geschrieben, jeder zweite in Niedersachsen hat Jodmangel. Nicht nur in Niedersachsen ist das so, in Nordrhein-Westfalen ist die Statistik ähnlich. Und man sieht auch, dass die, auch hier die Nuklearmedizin, die sich vor allem eben auch mit Schilddrüsenerkrankungen beschäftigt, schreibt eben halt auch, dass die Jodversorgung der Bevölkerung in Deutschland zwar besser geworden ist, aber immer noch ein Mangel vorliegt, trotz jodiertes Speisesalz. Wenn man sich sozusagen die Jodversorgung der Bevölkerung anschaut, das kann man sehr schön messen, indem man Jod einfach im Urin misst, um zu gucken, wie viel nimmt der Patient auf oder die Person, dann sieht man eben halt, dass eben viele, viele Erkrankungen, nämlich 90%, wie ich eben schon gesagt hatte, euthyreote Strom sind, also eine Vergrößerung der Schilddrüse, und dass auch empfohlen wird von der Deutschen Gesellschaft Ernährung zum Beispiel, dass eben schwangere und stillende Mütter substituiert werden sollen. Also 150 Mikrogramm Jod pro Tag, weil die eben halt ein erhöhtes Bedarf an Jod haben. Hier sind noch Kleinkinder, Schulkinder, ein richtig schönes altmodisches Dia. Man sieht dann auch hier vor 3-4 Jahren hier mal so ein Schilddrüsenstroma aus München. Da war eben halt eine Dame, die eben halt ihre vergrößerte Schilddrüse mit einem Rollkragenpullover kaschiert hatte. Das ist oft genug so, dass viele Patienten dann aus Scham nicht zum Krankenhaus gehen. Also diese Patientin, da können Sie sich vorstellen, dass sie schon auch Schluckbeschwerden hatte. Die hatte mit Sicherheit auch Atembeschwerden. Also sie wird so auch geatmet haben wie Darth Vader, so richtig, so weil sie eben halt entsprechend Einengungen sozusagen der Luftröhre hat durch diese großen vergrößerte Schilddrüse. Das können Sie natürlich nicht mehr mit Jod behandeln, das muss natürlich operativ entfernt werden. Also hier sieht man eben halt die ungefähr das Strom, also normale Schilddrüse haben sie etwa so ungefähr wie eine Tafel Schokolade, manchmal auch ein bisschen niedriger, also kleiner ist das normale Struma, und solche, so stark kann das ausgebildet sein, auch heutzutage noch. Sowas sehen Sie natürlich selten, glücklicherweise. Wie kommt das zu so einem Struma zustande? Das liegt einfach einmal, TSH ist eben halt ein Wachstumsstimulanz, was gebildet wird eben durch den Hormonmangel, und das führt eben halt zum Schilddrüsenzellwachstum. Genauso eben halt werden Wachstumsfaktoren freigesetzt, so wie Epidermis-Growth-Faktor, die dann dazu führen, dass die einzelnen Zellen größer werden. Und Sie können das durch Jodgabe bzw. Thyroxingabe bzw. durch Kombination beider Dinge eben verbessern. So, also wenn man jetzt entsprechend jemand auf die Schilddrüse auf Schilddrüsenerkrankung untersuchen soll, dann appelliere ich an Sie, eben TSH zu messen. TSH ist der absolute Screening-Parameter für die Schilddrüsenerkrankung. Und wenn Sie TSH im Normalbereich haben, können Sie zu eben halt einer großen Prozentzahl, fast 99%, können Sie sagen, Patient hat nichts mit der Schilddrüse. Und TSH ist wirklich so ein absoluter Basic-Parameter, der bei jedem Hausarzt eben entsprechend mal gemessen werden sollte. Und ich sehe das oft genug, dass das nicht gemacht wird, weil es angeblich immer zu teuer ist. Dabei ist TSH gar nicht so ein teurer Parameter. Und es sollte auf jeden Fall gemacht werden, weil Schilddrüsenerkrankungen einfach in Nordrhein-Westfalen so häufig sind. Also zum Beispiel Unterfunktion haben sie 6% der nordrhein-westfälischen Bevölkerung hat eine Hypothyreose. Und deswegen ist das etwas, was man wirklich auch mal abchecken muss. Wenn das auffällig ist, gut, dann misst man eben die freien Hormone, dann macht man eben nochmal Scintigraphie. Zusätzlich kann man bei der Basisdiagnostik auch noch Sonographie machen, um zu schauen, ob eben die Schilddrüse vergrößert ist oder ob sie Knoten hat. Das können Sie auch eben sehr schön im Sono sehen. Calcitonin bei echoarmen Knoten wird empfohlen, ist sicherlich ein bisschen so in der Kritik, ob man bei jedem echoarmen Knoten Calcitonin messen muss fürs C-Zellkarzinom. Kann man machen. Ich denke, man hat sehr, sehr viele Falsch-Positive da. Aber wenn zum Beispiel eben in der Familie häufiger C-Zellkarzinome auftreten, dann ist es sicherlich sinnvoll. So, was machen Sie bei Eutriodenstruma? Sie geben entsprechend Schilddrüsenhormone bzw. Jod. Und dann müssen Sie sich eben in der Sonographie bzw. Scintigraphie, machen auch einige, müssen sich eben anschauen, ob die Schilddrüse eben sich verkleinert. Und also Halsumfang messen, Palpationsbefund, also eben abtasten, ob die Schilddrüse eben sich auch verkleinert, beziehungsweise Sonographie. Und angestrebt wird beim Eutriodenstruma niedrig normales TSH. Warum niedrig normal? Weil TSH eben Wachstumsstimulanz ist, deswegen im niedrig normalen Bereich. Und normales FT3, FT4. Wenn man hier in Deutschland schaut, sieht man nach den Studienergebnissen, 40% der Patienten haben zu niedrige TSH-Werte, nämlich supprimierte TSH-Werte. Und das werden Sie sehen, wenn Sie mal in das ergoogeln, wie viele Frauen und Männer nachts mit Haluzis aufwachen, schweißgebadet, als wenn sie gerade mehrere Espresso getrunken haben, Herzrhythmusstörungen haben, dann sind sie meistens eben zu stark substituiert mit Schilddrüsenhormonen. Also es ist immer etwas, was man individuell einstellen muss, wo der Patient sich sozusagen auch mit wohlfühlt und wo das TSH eben nicht supprimiert wird. Wenn so ein Struma eben lange besteht, das weiß man, dann bilden sich überall entsprechend funktionell autonome Bereiche. Was heißt das? Das heißt eben halt, diese Bereiche unterliegen nicht mehr dieser negativen Rückkopplung. Und wozu führt das? Das funktioniert eben halt führt zu einer funktionellen Autonomie. Das heißt also, der Patient kriegt eben halt eine Hypertyreose, eine Überfunktion. Überfunktion, das häufigste ist eben dieses autonome Adenom, einfach durch lang bestehendes Jodmangelstruma. Wenn Sie das zum Beispiel gut behandeln, in der Schweiz hat man zum Beispiel das Trinkwasser jodiert, da hat man eben gesehen, danach haben Sie eben halt keine Jodmangelstruma mehr. Dann brauchen Sie sich auch über funktionelle Autonomien auch kaum noch Gedanken machen. Das Einzige, was dann noch auftritt, ist einmal der Morbus Basedo als autoimmune Hypertyreose durch Antikörper hervorgerufen oder eben halt Thyroiditis, also entzündliche Schilddrüsenerkrankung. Die anderen Dinge sind eher super seltene Formen. Also Karzinome sind meistens auch still, also meist Euthyroid, das Hypophysen-Vorderlappenadenom eben dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die freien Hormone erhöht sind, als auch das TSH erhöht ist, ist auch eher seltener. Was immer mehr kommt, ist die exogene Zufuhr von Thyroxin, also dass sie sich Schilddrüsenhormone geben, um abzunehmen, oder auch einige Sportreporter haben sich geoutet, dass sie Schilddrüsenhormone nehmen, damit sie so richtig auch toll so ein Fußballspiel kommentieren können, eben halt genauso, als wenn sie eben zwei oder drei Kannen Kaffee trinken. Auch viele so Naturheilmittel in Anführungsstrichen sind so häufig substituiert mit Schilddrüsenhormone. Also wenn Sie irgendjemand irgendwelche Tropfen nimmt, wo er mit abnimmt, dann brauchen Sie nicht wundern, wenn da Schilddrüsenhormone reingegeben wurden, weil die funktionieren halt entsprechend und Schilddrüsenhormone sind billig wie fauler Fisch, deswegen wird das immer gerne dazugegeben. Und was haben wir noch? Paraneoplastisch, also durch Tumore auftreten, Schilddrüsenhormonresistenz, wenn diese Rückkopplung nicht mehr funktioniert, also die Rezeptoren auf der Hypophyse nicht mehr funktionieren. Auch was Seltenes, TSH-Rezeptormutationen könnten auftreten oder Trophoblastenerkrankungen. Also wenn Sie jemanden haben, der hohes Beta-HCG hat, dann kriegt er auch häufig eine Hypertyreose. Warum? Weil Beta-HCG eben eine Kette ähnlich hat wie das TSH. Und deswegen wirken hohe Beta-HCG-Werte ähnlich wie Schilddrüsenhormone. Deswegen sehen Sie das auch bei, früher hatten man Frauen, hat man immer gerne so ein Kopfband geschenkt, so kleine Bänder, so diese breiten schwarzen Bänder mit so einem Herzchen davor. Warum? Weil bei einer Schwangerschaft wird der Hals halt dicker und dann wusste sofort die Oma, ah, da ist irgendwas im Busch. Also wenn das, dieses Bändchen nicht mehr passte, sehen Sie in alten Heimatfilmen, sehen Sie sowas noch, dass sie immer so diese schönen engen Bänder tragen und man sie fragt, wie können die das nur aushalten so eng? Weil Sie sehen auch manche Leute, die eben halt ein Problem mit der Schilddrüse haben, die tragen auch einfach ihre Hemden immer weit offen, so wie ich, weil sie eben halt dieses enge Gefühl nicht haben können. Also auch da, wenn sowas vorliegt, immer eben an Schilddrüsen Fehlfunktion denken. Gut, beim Morbus Basedow haben wir eben Antikörper, die den TSH-Rezeptor stimulieren. TSH-Rezeptor-Autoantikörper, die kann man messen. Und wenn man die misst und sie sind positiv, dann ist das ein Beweis dafür, dass der Patient eben ein Basedow hat. Basedow mit diesen Glubschis, was man so kennt, exophthalmos, heraustreten Augen, häufig Problem eben, dass diese Patienten dann auch nicht mehr richtig gucken können, weil die Augen durch Proliferation von Zellen nach vorne gedrückt werden und dann nicht mehr richtig eingestellt werden können. Die Patienten haben häufig Doppelbilder, können nicht mehr richtig gucken. Und was haben die noch? Tachykardie, das ich eben schon gesagt habe, auch da immer dran denken, bei Herzrhythmusstörungen an Schilddrüse. Struma haben sie, sie haben Gewichtsverlust und Tremor, was auch klassisch ist. Und seltener kommen dann vor, sowas wie, gut, warme, feuchte Haut ist sicherlich nicht ganz so entscheidend. Myxödeme, das sind so Ödeme, wo sie nicht so prallelastisch, wie Sie das kennen, vielleicht bei der Herzinsuffizienz, sondern da lagern sich eben Glykoproteine ein und da können Sie dann so ein, wie hier, einmal draufdrücken und dann sehen Sie so Ihren Fingerabdruck da drauf. Oder im Akupachie, also so, wenn Sie so Froschfinger bekommen, auch das kann eben halt auf einen Morbus Basedow hindeuten. Ja, hier nochmal dargestellt, also TSH-Rezeptor-Antikörper, wenn Sie finden, da haben Sie größer 98% Wahrscheinlichkeit, dass der Patient ein Morbus Basedow hat. Gut, was haben wir noch für Konstellationen? Wir haben eben halt, wenn man ein erhöhtes TSH hat, weist das ja eben halt auf eine Hypertyreose hin. Und was man eben weiß, dass es auch so sein kann, dass nicht immer beide freien Hormone erhöht sind, sondern nur eins. Also wenn TSH niedrig ist, immer beide messen. Wir machen das sowieso dann automatisch, das ist so mit den Ärzten abgesprochen worden, TSH verändert, messen wir die freien Hormone nochmal direkt im Anschluss als Stufendiagnostik, damit man nicht nochmal wieder Blut abnehmen muss und Schein ausfüllen muss und so weiter. Es gibt so seltene Fälle, wo das TSH eben zum Beispiel normal ist und trotzdem FT3, FT4 verändert sind. Das ist aber etwas, was erstens Euthyreot ist und zweitens zum Beispiel bei extrem Jodmangel auftritt. Wenn Leute so aus Jodmangelgebieten kommen, so extrem Jodmangelgebieten, wie zum Beispiel eben halt aus der Sahelzone, da gibt es auch immer ganz, ganz wenig Jod, dann sieht man zum Beispiel, dass sie eben halt normales TSH haben und der Körper eben halt den ganzen Prozess ummodelt, nämlich mehr freies T3 bildet, weil T3 eben halt weniger Jodatome braucht. Also der Körper ist immer so ein Anpassungsspezialist und deswegen kann er das da ganz gut hinbekommen. Zentrale Hypertyreose hatte ich Ihnen schon gesagt, wenn beides erhöht ist, weist das immer auf eine Hypophysen-Vorderlappen-Adenom hin, das ist beides erniedrigt, Hypophysen-Vorderlappen-Insuffizienz. Das sind so die klassischen Pi mal Daumen-Werte. Weil das TSH so eine wichtige zentrale Rolle spielt in der Schilddrüsendiagnostik, sollte man auch immer wissen, dass natürlich TSH auch Einflussgrößen hat. Also Sie können zum Beispiel Ihren TSH-Wert herunterhungern. Das kommt immer mal vor, auch bei, hier bei den Studentinnen zum Beispiel, die machen eine Nulldiäten mehrere Tage oder Wochen und dann sehen sie eben halt, dass das TSH richtig um 50%, 60%, 70% heruntergehungert haben. Oder eben auch Schlafentzug erhöht zum Beispiel das TSH. Das werden Sie sehen, wenn Sie so zwei Nächte durchmachen, dann das TSH messen, wird eben entsprechend das TSH höher sein. Kommt auch schon mal bei Studenten vor, wo man dann sofort guckt. Und deswegen bei so etwas, wenn da eben solche Einflussfaktoren eine Rolle spielen, dann sollte man eben auch entsprechend das einfach nochmal nachmessen. Also es gibt so ein paar Sachen, ich sage so Fasten, gibt es ja immer Leute, die sowas machen. oder eben halt Schlafentzug, auch sowas kommt vor. Das sind so Einflussgrößen fürs TSH. Also wenn Sie eine TSH-Veränderung haben und der Patient zeigt überhaupt gar keine klinischen Symptome, dann eben halt einfach nochmal einmessen. Latente Hyperthyreosen. Da sieht man im Latent, subklinisch, heißt, das TSH ist verändert, aber T3, T4 ist noch normal. Dann spricht man von latenten subklinischen Formen. Da hat man früher immer gesagt, ah, das ist irgendwie so ein Laborartefakt. Misst das Labor wieder irgendwie nicht in Ordnung und ist nicht so in Ordnung. Und wenn man, auch heute wird da noch viel darüber diskutiert, muss man das therapieren oder nicht. Also da kann ich sehr lange und sehr häufig zum Beispiel mit Frau Hengst darüber diskutieren, eben halt, ob man das eben therapieren muss. Also man weiß aus Studien, ich will da gar nicht großartig sozusagen meine Meinung jetzt zu äußern, also man weiß aus Studien, dass eben halt latente Hyperthyreosen, also mit dieser Konstellation, viele, viele klinische Symptome machen können, Angst, Nervosität, Schwitzen, Tremor, Herzklopfen, also Schlafstörungen, alle so Dinge, die auch ganz häufig ganz, ganz langsam kommen, genauso wie so eine Schilddrüsenfehlfunktion häufig ganz, ganz langsam kommt. Und die Leute dann eher so denken, naja, ich schlafe halt irgendwie ein bisschen schlechter als vielleicht vor ein paar Jahren. Manchmal weiß man es auch gar nicht mehr so ganz genau. Konzentrationsstörungen, was natürlich hier im Studium eher schlechter wäre, kommen halt auch häufiger vor bei Patienten mit so einer latenten Funktion. Oder auch andere Dinge, blau hier gefärbt, sind so Sachen, die jetzt in den letzten Jahren eben halt in Studien gezeigt wurden. Das Deutsche Ärzteblatt sagt jedenfalls, und so die sagen die Richtlinien, hier sehen das die Endokrinologen häufig anders, wenn TSH kleiner als 0,3 ist, sollte stets behandelt werden. Das ist so, ist sozusagen im Moment sehen die Richtlinien aus. Aber es, ich sage Ihnen, das ist ebenfalls etwas bei diesen latenten Formen immer noch so ein bisschen, wird das von Krankenhaus zu Krankenhaus ein bisschen anders gesehen. Was wichtig ist, Kontraindikation für jodhaltige Medikamente. Warum? Weil diese Patienten natürlich irgendwie eine Hyperthyreose haben, jedenfalls so eine beginnende Hyperthyreose. Und wenn die jodhaltige Medikamente bekommen, so etwas wie Amiodaron für ihre Tachykardie, dann entsprechend kann es eben halt zu einer jodinduzierten Hyperthyreose, manifesten Hyperthyreose kommen. Oder sie kriegen Kontrastmittel, die auch jodhaltig sind, dann kriegen sie große Mengen Jod und auf einmal kriegen die Hyperthyreose. Das hat man zum Beispiel auch gesehen bei Studenten in Bochum, die sind zum Beispiel, weil die Mensa so schlecht war, sowas soll vorkommen, sind die entsprechend nebenan gegangen, da hatte so ein kleiner Taiwanese aufgemacht, so mit Haifischflossen, Suppe und ähnliche Dinge, und waren die Nahrungsmittel sehr viel jodhaltiger, und da gibt es eine kleine Doktorarbeit von einem Medizinstudenten drüber, wie viele Patienten, also Patienten, nicht Studenten, eben entsprechend dann eine jodinduzierte Hyperthyreose bekamen, weil sie eben entsprechend Struma hatten, viel Jod auf einmal bekamen und dann entsprechend viel Schilddrüsenhormone produziert haben und nicht mehr nachts pennen konnten. Also das ist auch etwas, was man, ich erzähle einfach so Storys, weil die einfach immer ein bisschen besser hängen bleiben, als wenn man so irgendwie so was total Theoretisches erzählt. Okay, bei Hyperthyreosen ist es so, dass das ist der einzige Fall, wo man nicht TSH sozusagen für die Verlaufskontrolle nimmt, sondern eben halt das FT3 und die FT4, weil das TSH eben relativ lange sich nicht verändert. Überfunktion der Schilddrüse im Alter ist verkürzt und verkürzt die Lebensdauer deutlich. Ist auch noch gar nicht so alt, 2009 eine Studie. Da sieht man zum Beispiel Patienten mit latenten Hyperthyreosen, also latent Überfunktion, ist zum Beispiel die Sterblichkeitsrate um 41% erhöht. Eine ziemlich große Studie gewesen. Oder auch Schlaganfallrisiko. Also deswegen ist es wichtig, auch bei älteren Menschen die Schilddrüse zu messen. Und das wird ganz, ganz häufig einfach nicht gemacht. Und gerade weil endokrinologische Erkrankungen sind im Alter immer so oligosymptomatisch. Man sieht das nicht so richtig klassisch, wie Sie das so kennen. Hyperthyreose, Patient ist nervös und läuft hier hin und her und ist so völlig kribbelig. Das muss im Alter gar nicht unbedingt so sein. Aber Sie müssen es einfach testen, weil dann Sie das den Patienten behandeln können und der Patient extrem davon profitiert. Das wissen die Leute, die hier Schilddrüsenhormone nehmen, wie toll das ist, was für ein tolles Medikament das ist. Hypothyreose. Bei der Hypothyreose müssen Sie sich vor allem nur eine merken. Und das ist eben die autoimmune Thyroiditis, der Hashimoto-Thyroiditis, weil die häufig ist. Alles andere ist exotisch. Und die angeborene neugeborene Hypothyreose. Das ist wichtig. Also bei der neugeborenen Hypothyreose und eben die Hashimoto-Thyreoiditis, die eben halt sehr, sehr häufig sind. Hier ein Beispiel von einer Krankenschwester, die entsprechend müde war, also Krankenschwester 26 Jahre, müde mit 10 Stunden Schlaf, die hätte ich auch manchmal gerne, adynamisch, schnelle Erschöpfung, trockene Haut, depressiv, friert, Gewichtszunahme. Sie konnte auch nicht mehr ihren Beruf ausüben und man hat dann im Labor gemessen, eben Lipid erhöht, TSA erhöht, T3, T4 nicht. Also eine klassische Hypothyreose, zusätzlich noch verlangsamten Herzschlag, Hypotonie und nach Behandlung, mehrere Monate später, sehen Sie auch schon, sie konnte wieder arbeiten und auch vom Visus her, also da brauchen Sie keine Schönheitsoperationen oder irgendwelche Muckibuden, sondern einfach durch Schilddrüsengabe, Hormongabe, kriegen Sie deutlich eine Verbesserung der Situation der Patientin. Hier nochmal Hauptsymptome der Hypothyreose im Alter, weil die eben so häufig ist. Gerade das, was man häufig dem Alter so zuspricht, eben so die tüdelige Oma, die so ein bisschen verwirrt ist, steht daher, die vielleicht noch ein bisschen heiser ist, die werden auch manchmal ein bisschen heiser, sie sind auch häufig kälteempfindlich, laufen noch im Sommer mit einem dicken Mantel rum und so. Das ist häufig eine unerkannte Hypothyreose. Und deswegen wichtig, auch eben bei Oma, Opa auch mal Schilddrüse messen. Wenigstens einmal, um einen Ausgangswert zu haben. Also Altershypothyreosen, hatte ich schon gesagt, oligosymptomatisch. Häufig nur um so ein bisschen Gewichtsverlust, Schwäche, Depression und anderes. Jodmangel ist weltweit die häufigste Ursache für geistige Retardierung. Wenn die Patienten Jodmangel haben, also die Mutter einen Jodmangel hat, kommt das Kind auch mit Jodmangel auf die Welt. Also mit Struma auf die Welt. Und das sieht man auch diesen Kindern an. Deswegen macht man eben bis zum dritten Lebenstag. Also am dritten Lebenstag sollte man Fersenblut abnehmen, nur viele Frauen sind gar nicht mehr 3 Tage im Krankenhaus. Früher haben sie sich ausgeruht eine Woche im Krankenhaus von der Feldarbeit. Heute wollen die alle ambulant und dann noch irgendwie schön Espresso dabei trinken und ähnliches und dann wieder nach Hause. Also wenn man sich so anguckt, wie heute häufig so entbunden wird. Und deswegen wird häufig gar nicht mehr schon, wird auch schon am ersten oder zweiten Tag halt auch dieser TSH-Test gemacht aus dem Fersenblut. Und dann werden auch hier zum Beispiel solche Filterkarten werden dort betropft und daraus werden dann halt TSH bestimmt oder eben andere Aminosäuren. Und da gibt es so einen schönen Spruch aus dem Herold, dieses internistische Buch, was viele Studenten ja haben, was auch ziemlich gut und systematisch ist. Da steht eben halt so ein plakativer Spruch und den finde ich auch irgendwie gut, weil er nämlich durch Studien sehr, sehr gut untermauert ist, nämlich 3 Wochen zu spät erkannten Hypothyreose, der Patient kann kein Abitur mehr machen. Und weil diese Hirnschäden irreversibel sind. Und wenn man sich solche Kinder anguckt, die eben halt hypothyreot sind, dann sehen sie halt minder Wachstum und sie sehen halt auch eine geistige Retardierung. Und solche Kinder kommen heute immer noch vor. Also auch immer noch werden Kinder hier im Klinikum behandelt, die seit mehreren Jahren eine Hypothyreose haben. Und die dann so um die Ecke kommen. Das ist wirklich ein Verbrechen sozusagen an diesen Kindern, muss man sagen. Also man sollte wirklich sehr frühzeitig, wenn so ein Kind eben besonders solche Symptome hat, wie man sie sich immer wünscht, das Kind schläft immer durch, es schreit nicht, es ist immer total am Pennen und so, dann messen sie auf jeden Fall Schilddrüse. Wenn das immer schön quäkt und gut und fit ist, dann ist die Schilddrüse in der Regel in Ordnung. Aber wenn Sie eben so ein Kind haben, was keinen richtigen Muskelreflex hat, was so immer nur so durchhängig trinkt, immer schläft und so, dann denken Sie an Hypothyreose. Weil ich sage, das wird, ist noch gar nicht so lange her, dass ich da so ein Kind in der Kinderklinik, wo wir das gemessen haben, und war auch bei mehreren Ärzten in Münster gewesen und die hatten nicht erkannt, dass es eine Hypothyreose hatte, obwohl das Kind 5 Jahre alt war und einen TSH-Wert hatte von 400. Und das ist dann schon irgendetwas, was, eigentlich müssen sie dann sozusagen ihre Zulassung zurückgeben. Wenn man sich die Schilddrüsen-Antikörper anguckt, zum Beispiel beim Hashimoto-Thyreoiditis, dann sieht man, Schilddrüsenantikörper sind zum Beispiel hier bei Frauen in höheren Altern, sind die sehr, sehr häufig. Sie sind 60 Jahre, da haben sie ungefähr 20% der Frauen haben Schilddrüsenantikörper. Welche Schilddrüsenantikörper misst man? Man misst Antikörper gegen TPO, Thyroidea-Peroxidase, und gegen das Thyroglobulin. Wichtig ist vor allem die TPO-Antikörper. Und Sie sehen bei Hashimoto hier, sehen Sie, dass eben ungefähr 100% der Patienten haben Anti-TPO-Antikörper. Also, wenn das häufigste, hat man gesagt, bei den Erwachsenen ist die Hashimoto-Thyroiditis, kann man sich immer gut merken, weil sie einen tollen Namen hat. Und diese Entzündung ist halt eine chronische Entzündung, die dazu führt, dass eben halt entsprechend Antikörper gebildet werden, beziehungsweise dass vielleicht auch diese Antikörper die Schilddrüse zerstören. So genau weiß man es nicht, aber man weiß, bei Unterfunktion der Schilddrüse und Vorliegen dieser Antikörper ist eben so ein Hashimoto-Thyroiditis klar diagnostiziert. So, wenn Sie auch die latente Form, gibt es natürlich auch bei der Hypothyreose, bei der latenten Form, Sie sehen ja hier, hatte ich schon gesagt, über 6% haben latente oder manifeste Hypothyreose hier in NRW, also eine sehr, sehr häufige Erkrankung, sicherlich auch deutlich unterdiagnostiziert, also die Zahl liegt sicherlich eher noch höher. Sie sehen, bei Frauen, bei älteren Frauen steigt das bis fast jede vierte Frau an. Also deswegen ist es auch wichtig, dass man gerade ältere Frauen Schilddrüse sich genauer anschaut. Was hat man bei diesen latenten Formen? Man hat vor allem erhöhtes Arteriosklerose-Risiko, also Herzinfarktrate steigt an. Dann eben halt entsprechend auch Gedächtnisstörung, Depression, alle diese Dinge tauchen eben deutlich verstärkt auf. Indikation, wenn das TSH über 10 ist, normalerweise ist so die oberste Grenze, liegt irgendwo bei 4, über 10 ist das auf jeden Fall eine sichere Indikation zu behandeln. So steht es auch im Deutschen Ärzteblatt und in den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Man therapiert diese Patienten oder therapiert sie an, wenn es eben nicht so ganz klar ist, auch mit T4, und schaut sich das TSH an. Das TSH sollte auch im Normalbereich liegen. Natürlich Wohlbefinden des Patienten, ist klar, das wollen wir alle. Und es ist so, dass jemand, der Schilddrüsenhormone bekommt, dass das TSH immer relativ lange dauert, bis sich diese ganze dieser Regelkreislauf einregelt. Das heißt, also man braucht ungefähr 1 bis 2 Monate nach Schilddrüsengabe, bis sich das so ein bisschen eingeregelt hat. Deswegen versucht man auch meistens so einzuschleichen, langsam, um auch diesen Regelkreislauf anzupassen und den Patienten dann sozusagen auszutitrieren, ob er 75 Mikrogramm, eher 100 Mikrogramm T4 braucht. Gut. Was jetzt so in den letzten 3, 4 Jahren sind die Schwangeren so ein bisschen in den Fokus gekommen. Warum ist das so? Weil bei der Schwangerschaftshypothyreose, also der Schwangerschaftsunterfunktion, eben viele Risiken erhöht sind. Also solche Dinge wie Abortneigung, also Frühgeburten, Präeklampsie sind deutlich erhöht. Und häufig wird diese Hypothyreose nicht erkannt. Warum? Wir wissen, bei Hypothyreose ist das TSH hoch. So, jetzt ist er in der Schwangerschaft, aber auch das Beta-HCG hoch, also ein hohes Beta-HCG. Und deswegen wird das TSH heruntergedrückt. Das heißt,